Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, wir kommen nun zum vorvorletzten Programmpunkt dieser Themenkonferenz, zu etwas, was als Format auch neu ist in dieser Konferenz, überschrieben mit Praxisgespräch. Praxis bezieht sich in diesem Fall auf die Praxis der Berichterstattung über die Phänomene, mit denen wir uns in den vergangenen Tagen und Stunden auseinandergesetzt haben, die Praxis der Kommentierung und die Frage, wie diese Praxis ihrerseits Einfluss nimmt auf das, wovon sie berichtet, wovon sie erzählt, wie sie das mitgestaltet, manchmal vielleicht durchaus intendiert, häufiger aber vielleicht auch ganz unfreiwillig. Das ist ein Phänomen, das vielleicht zu selten in den durchaus häufiger abgehaltenen Podiumsdiskussionen, sei es im Fernsehen oder auf Veranstaltungen zum Thema der Finanz- und Schuldenkrise, zum Verhältnis von Schuld und Schulden gefragt wird, wie nämlich Journalismus selbst sozusagen in der Backstage-Situation sich zu diesem Problem der Berichterstattung über etwas verhält, wo die Berichterstattung eben das, worüber berichtet wird, auch immer wieder zu verändern und zu beeinflussen beginnt. So viel ganz kurz zur Einleitung unseres Gesprächs. Ich bin ganz froh, dass eine Kollegin und drei Kollegen unserer Einladung hier gefolgt sind und stelle sie in alphabetischer Reihenfolge vor. Danach wird in derselben Reihenfolge werden kurze Statements abgegeben und dann werden wir, glaube ich, ganz unproblematisch in die gemeinsame Diskussion kommen. Direkt hier rechts neben mir sitzt Ralf Bollmann. Ralf Bollmann kommt von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin, hat Geschichte, Politik und Recht in Tübingen, Bologna und Berlin studiert, war Leiter erstmal des Inlandsressorts und des Berliner Parlamentsbüros der Tageszeitung, der TAZ, und ist eben seit 2011 wirtschaftspolitischer Korrespondent der FAS. War im Herbst 2010 Journalist in Residence am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln und ist Ihnen vielleicht auch bekannt über sein Buch, das unter dem Titel Lob des Imperiums, der Untergang Roms und die Zukunft des Westens erschienen ist, kürzlich. Herzlich willkommen. Hier sitzt als dritter von rechts Michael Freund. Michael Freund kommt aus Österreich, ist Professor an der Webster University in Wien, Redakteur und Autor der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Dort leitet er die Albumseiten, die früh nicht mehr, aber fast noch die Albumseiten, die am Wochenende erscheinen. Er ist promovierter Sozialpsychologe, hat 1978 in Columbia promoviert, lebt seit 1979 wieder in Wien, hat eine Reihe von Forschungsarbeiten auch, zum Beispiel über ein Follow-up zur berühmten Lazarsfeld-Studie über die Arbeitslosen von Marienthal geleitet und ist seit 1989 beim Standard gewesen, ist seit 2003 eben auch an der Webster University im Media Department und behandelt dort Themen, die mit Kultur, Popkultur, amerikanische Politik und Medien in Zusammenhang stehen. Herzlich willkommen. Neben Michael Freund, mir direkt vis-à-vis sitzt Ulrike Herrmann. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin der TAZ, gelernte Bankkauffrau. Das heißt, sie hat das, wovon wir jetzt sprechen werden, auch durchaus gelernt. Danach hat sie an der Freien Universität Geschichte und Philosophie studiert, war wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Körperstiftung und danach Pressesprecherin bei Christa Sager in Hamburg und arbeitet seit 2000 bei der TAZ unter anderem als Parlamentskorrespondentin und Leiterin der Meinungsredaktion. Von ihr stammt das 2012 erschienene Buch Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht. Und hier an der zweiten Stelle neben mir sitzt zuletzt Holger Zschäpitz. Er ist leitender Wirtschaftsredakteur von Welt und Welt am Sonntag und spezialisiert auf Bereiche wie Verhaltensökonomie, Staatsfinanzen und Kapitalmärkte. Er hat, und darauf liegt der Wert, dass das auch bekannt ist, 1989 schon einen Staatsbankrott erlebt, nämlich als gebürtiger Leipziger, von dem er aber sagt, dass er diesen Staatsbankrott durchaus als eine Geschichte, eine positive Geschichte, als einen persönlichen Gewinn erlebt hat, denn er konnte dann, nachdem er zuerst Facharbeiter für Datenverarbeitung war, studierter Ökonom und Journalist werden. Als Twitteraner ist er unter dem Alias @Schuldensühner in der Blogsphäre aktiv und hat vor allem zusammen mit Kai Konrad das Buch, das auch unten in der Buchhandlung ausliegt, geschrieben und das den Titel trägt Schulden ohne Sühne und über die Schuldensucht der Staaten im Allgemeinen und und die Euro-Schuldenkrise im Besonderen sich verbreitet. Das ist eben jetzt in der aktualisierten Taschenbuchausgabe bei DTV erschienen. Ebenfalls herzlich willkommen. Wir würden jetzt gerne die Statements hören. Lieber Herr Bollmann, würden Sie beginnen wollen?
Ja, gerne. Ich fange vielleicht an mit einer Anekdote, die mir in den Sinn kam, jetzt gerade eben, als wir in der Vorbesprechung nochmal über die Frage sprachen, wie wichtig ist eigentlich Journalismus und was kann Journalismus beeinflussen, auch politisch am Gang der Schuldenkrise. Das war im Herbst 2008, an dem Montag, also an einem Sonntag hatten ja Angela Merkel und Peer Steinbrück diese Garantie der Spareinlagen ausgesprochen im Kanzleramt. Und am Montag war dann wie üblich Pressekonferenz mit dem Regierungssprecher Ulrich Wilhelm. Und wir haben dann alle angefangen zu fragen, ja, wie viele Spareinlagen gibt es denn in Deutschland? Wie viel Geld ist das? Es gibt da so Schätzungen, ich glaube, die bewegten sich in der Größenordnung 2 bis 3 Billionen, sowas. Kann der Bund das denn zahlen? Der ist doch schon mit 2 Billionen verschuldet. Will der jetzt irgendwie nochmal die gleiche Summe an Schulden aufnehmen und so weiter? Der versuchte so ein bisschen hilflos erstmal darauf zu antworten, bis er nach der dritten oder vierten Frage dann ziemlich energisch sagte, meine Damen und Herren, ich würde Sie jetzt doch sehr herzlich bitten, die Wirkung dieser Garantieerklärung nicht durch unnötige Nachfragen zu beeinträchtigen. Und das war für mich eigentlich fast so der erste Moment in meiner journalistischen Laufbahn, wo ich dann so dachte, obwohl man als Journalist natürlich gerne dazu neigt, sich für bedeutsam zu halten, aber wo ich dachte, hoppla, es gibt ja vielleicht doch Situationen, in denen es auf uns ankommt und in denen zumindest manche Leute, manche politisch Verantwortliche glauben, wir könnten die Welt zum Einsturz bringen. Ich glaube aber, dass jenseits sozusagen dessen, welche destruktiven Effekte in manchen Situationen eintreten können und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er da eher an eine Kombination aus Bildbums und Glotze dachte, wer sozusagen den Bankrun verursachen könnte und vielleicht auch weniger an hintergründige Erörterungen in den Zeitungen, die hier auf dem Podium vertreten sind, was es nun mit den Spareinlagen auf sich hat. Aber trotzdem, also sozusagen dieses destruktive Potenzial, glaube ich, gibt es an so bestimmten Punkten. Ich glaube trotzdem, dass man sozusagen den unmittelbaren Einfluss, den Medien haben, nicht überschätzen sollte. Und das ist, glaube ich, auch gut so. In der Einladung zu dieser Veranstaltung stand der schöne Satz, wird geeigneter Druck auf Politik und Finanzmärkte ausgeübt? Und dann habe ich mich doch gefragt, ist das denn eigentlich unser Job? Und da würde ich dann doch sagen, dass, das ist ja nun, glaube ich, auch eine sehr deutsche Vorstellung, also im Vergleich zumindest zum angelsächsischen Journalismus, dass man vor allem sozusagen über Meinungen und Beeinflussung des Meinungsbildes als Journalist wirkt. Und ich würde sagen, unsere Aufgabe sollte doch in erster Linie sein, dass wir eigentlich unsere Leser als sozusagen als Bürger und Demokraten in die Lage versetzen, sich selbst diese Meinung zu bilden und dass wir nicht versuchen sollten, sie ihnen sozusagen vorzuschreiben und dass wir auch mit unseren Meinungs- und analytischen Beiträgen und Kommentaren und so weiter eigentlich ja eher sozusagen dazu beitragen sollten, dass die Leute merken, das kann man ja irgendwie auch anders sehen und da gibt es ja noch andere Gesichtspunkte und so weiter und so fort. Übrigens bin ich dann auch immer wieder ganz beruhigt, wenn man an manchen Phänomenen sieht, dass tatsächlich die Macht der Medien begrenzt ist. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass ja die Mehrheit der Leser der Bild-Zeitung auch zu Zeiten, als die Fronten parteipolitisch vielleicht noch etwas klarer waren als heute, immer SPD gewählt hat, oder dass in Italien Berlusconi als Ministerpräsident ja immerhin 2-mal abgewählt worden ist, trotz seiner überwältigenden Medienmacht. Also wenn das sozusagen alles entscheiden würde, hätte das ja nicht passieren dürfen. Ich will jetzt ja nicht alles vorwegnehmen, was wir nachher möglicherweise in der Diskussion noch besprechen. Einen Punkt würde ich gerne noch hervorheben, weil der mir eben selber sehr aufgefallen ist in meiner persönlichen Laufbahn. Ich bin ja so ein bisschen quer durch alle Zeitungsressorts gewandert, habe angefangen als Politikkorrespondent, schreibe jetzt für einen Wirtschaftsteil und habe nebenher auch immer viele feuilletonistische Sachen gemacht. Und da fällt einem doch in der Finanzkrise jetzt ganz besonders auf, dass wie sehr und wie fundamental sich eigentlich die Blickrichtungen dieser einzelnen Ressorts unterscheiden. Und zwar sozusagen jetzt gar nicht in politischer oder gar parteipolitischer Hinsicht, sondern einfach, was den Blick sozusagen, den fachlichen oder manchmal vielleicht auch fachidiotischen, überspitzt gesagt, Blick auf das jeweilige Thema betrifft. Also die Politikkollegen, das führt nochmal zurück an die Eingangsszene vom Herbst 2008, waren ja, als das damals losging, mit der Bankenkrise und der Finanzkrise, ja erstmal ganz überrascht, mit was für komischen Themen sie sich da auf einmal beschäftigen müssen, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung haben, und betrachten das natürlich auch bis heute, also was ja eine durchaus berechtigte Perspektive ist, eben in erster Linie unter politischen Fragen, politischen Machtfragen, politischer Machbarkeit, Durchsetzungsfähigkeit, wer hat jetzt gewonnen, wenn man über bestimmte Krisenbekämpfungsmaßnahmen streitet, und natürlich auch in der Europa-Debatte in erster Linie unter der europapolitischen Frage. Während natürlich es in den Wirtschaftsteilen überwiegend umgekehrt ist, wo dann nur auf die ökonomische Systemlogik, sage ich mal, geschaut wird von den unterschiedlichen Perspektiven, aber die Frage, was das nun eigentlich für politische Konsequenzen hat und ob man das einem Politiker, sagen wir mal, wirklich im Ernst aus politischer Perspektive raten würde, das jetzt so zu machen in die eine oder andere Richtung, da könnte man ja auch nochmal ein großes Fragezeichen dran setzen, und das Feuilleton betrachtet es dann eben oft auch aus eher, ja, was ja das gute Recht ist, sozusagen ästhetischer Perspektive, hat dann auch Freude gelegentlich an sehr steilen Thesen, die aber wahrscheinlich sozusagen für die konkrete Problemlösung dann auch nicht unbedingt weiterhelfen. Die Frage ist so ein bisschen, ob die Krise jetzt eigentlich dazu führt, dass sich das etwas annähert. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil es führt auf jeden Fall dazu, dass natürlich sich Politikjournalisten viel stärker als früher mit ökonomischen Fragen beschäftigen. Das steht auf jeden Fall fest. Aber es führt ja vielleicht nicht unbedingt zu einer Aufweichung sozusagen dieser Ressortgrenzen, was ich eigentlich manchmal schade finde. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch Vorteile, wenn man, also gerade in diesem Sinne, was ich eben gesagt habe, dass die Aufgabe der Journalisten ist, auch so verschiedene Facetten von Wirklichkeit zu zeigen und auch den, wenn hier so viele Wiener oben sind, mit Musel den Möglichkeitssinn zu schärfen und zu sagen, es gibt da immer noch andere Varianten, wie man das vielleicht auch sehen könnte. Das kann ja auch eine Stärke von Journalismus sein. Ja, so viel vielleicht fürs Erste.
Ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ich möchte vorweg sagen, dass ich hier, wie es scheint, als einziger Nicht-Wirtschaftsjournalist auf dem Podium sitze. Will heißen, dass ich die Themen Schulden und Finanzkrise weniger oder eigentlich gar nicht aus der professionellen Warte als Experte betrachte, sondern eher aus redaktionellem allgemeinem Interesse. So wie Sie gesagt haben, wie du gesagt hast, ich habe jahrelang eine Wochenendbeilage geleitet, wo es unter anderem auch um diese Themen ging, aber als ein Thema von vielen. Man musste von allem ein bisschen was wissen, aber von nichts Experte sein. Und in den letzten Jahren auch aus der beruflichen Warte Medienkommunikation, von der aus ich bzw. meine akademischen Kollegen eben diese Berichterstattung beobachten, ihre Wirkung auf die Leser, Blogger und so weiter, und darüber Forschung betreiben. Da ich das nicht systematisch, also als eigene Forschung betreibe, kann ich jetzt entweder die Ergebnisse von Kollegen skizzieren oder meine eigenen subjektiven Eindrücke berichten. Ich werde das Letztere tun, auch aus dem Grund, dass sich diese subjektiven Eindrücke gar nicht so sehr von dem unterscheiden, was sozusagen wissenschaftliche Untersuchungen ergeben. Es kommt bei beiden, will mir scheinen, Ähnliches heraus, nämlich Folgendes. Also so wie Marx den Reichtum der Gesellschaften als eine ungeheure Warenansammlung beschrieben hat, berühmter erste Satz aus dem Kapital, sich selber übrigens zitierend, so könnte man salopp übertragen zu der Berichterstattung über Schulden und Finanzkrise und so weiter sagen, dass auch sie eine ungeheure Ansammlung darstellt, diese Berichterstattung, voneinander widersprechenden Analysen, diametral entgegengesetzten Schlussfolgerungen, einander ausschließenden Argumenten und so weiter. Und wenn man die Ökonomie der meisten Medien betrachtet, dann sind ja alle diese Beiträge zum Verständnis oder zur Verschleierung des Schulden- und Schuldphänomens ebenfalls Waren, die auf dem Markt der Medien und der Meinungen feilgeboten werden, also ebenfalls eine ungeheure Warenansammlung. Mit dem nicht unwichtigen Unterschied, dass es hier nicht um die Wahl zwischen verschiedenen Autos oder verschiedenen Joghurts geht, die unterm Strich eh entweder gleich sind oder in ihrer Verschiedenheit nicht sehr aufregend. Es geht hier vielmehr um die sozusagen geistigen Waren, die uns Werkzeug sein sollen,
damit wir verstehen, warum wir uns vielleicht kein Auto mehr leisten können oder der Griechen vielleicht kein Joghurt mehr. Die Medien sollen also, wie schon der Name sagt, vermitteln zwischen den Ereignissen und den Empfängern. Sie sollen Interpretationen der Ereignisse zur Verfügung stellen oder selber interpretieren. Und selbst wenn wir uns jetzt auf die Leitmedien, die Gatekeepers, die sogenannten Qualitätsmedien beschränken, was schon eine sehr große Einschränkung ist, selbst dann haben wir immer noch eine derartig große Ansammlung von Nachrichten, Kommentaren, Interpretationen, Rezensionen, Interviews, Glossen, Polemiken und so weiter, dass verbindliche Schlussfolgerungen scheint mir nur sehr schwer vorstellbar und vermittelbar sind. Sicherlich für den Laien und ich denke auch für Menschen, die sich in den Belangen in diesen Bereichen besser auskennen, auch da ist, glaube ich, das Angebot schwer zu sortieren und zu gewichten. Manchmal stellen Medien konträre Positionen einander gegenüber, in dem Bemühen, die Vielfalt adäquat zu repräsentieren. Ich will hier nicht näher auf das Problem eingehen, nur so viel möchte ich sagen, dass diese Art von 50-50-Darstellung entweder sowieso nur eine Ausrede ist, um die eigenen politischen Agenda voranzutreiben, ich erinnere an den Slogan von Fox News, "We report, you decide", oder aber, um bei jetzt wirklichen Gatekeepers zu bleiben, sind diese einerseits, andererseits Berichterstattungen oft der Ausdruck eines durchaus verständlichen Zögerns angesichts der Vielschichtigkeit und wie gesagt Undurchschaubarkeit, eine resonierte Stellung zu beziehen. Ein Beispiel, vor kurzem stellte ein deutsches Qualitätsmedium, ist auf dem Podium nicht vertreten, aber könnte es durchaus sein, dem Kritiker der amerikanischen Finanzpolitik und des amerikanischen Kapitalismus Joseph Stiglitz, dem passionierten, bekehrten Befürworter des Kapitalismus Wolfgang Port gegenüber. Beides waren Buchrezensionen. Und zwar konnte man an der Art der Kommentierung ablesen, wo die Sympathien der jeweiligen Rezensenten lagen, nämlich beide eigentlich mehr bei Stiglitz, war es doch nicht klar, ob man mit ihrer Hilfe oder mit der Hilfe dieser Rezensionen und dieser Positionierungen jetzt näher an den Kern des Problems herangekommen ist. Noch ein Beispiel. Eine österreichische Zeitung hat seit Jahren eine Wirtschaftsseite, die bezeichnenderweise Supermarkt heißt. Und im Untertitel wörtlich, was Kapitalismus kann, Gedankenstrich, und wofür er nichts kann. Also in dieser scheinbaren ebenfalls halbe-halbe Haltung steckt, was man schnell sieht, eine klare Parteinahme. Kapitalismus kann was, heißt das nämlich, und für Probleme kann man den eigentlich nicht verantwortlich machen, wofür er nichts kann. Also es ist etwa wie ein Hund, der ist lieb und kann viele Kunststücke und naja, er beißt immer wieder, aber das ist seine Natur, da kann man nichts machen. Ich habe die Berichterstattung über die Schulden in Europa oder die Mortgage Crisis in den USA mit Erstaunen, vielleicht auch mit dem Zorn verfolgt, den vielleicht einige von Ihnen gespürt haben mögen. Und ich habe auch ein paar Bücher zu dem Thema gelesen, Michael Lewis, Big Short und Liar's Poker und so weiter. Die haben mich beeindruckt und immer hat sich mir die Frage gestellt, kann man denn das nicht lösen? Kann ein so reicher Kontinent nicht so wirtschaften, dass es sich für alle ausgeht? Und wenn ich dann die, wie gesagt, meiner Ansicht nach widersprüchlichen Lösungsansätze versuche nachzuvollziehen, die ich durch die Medien erfahre, dann lande ich unweigerlich in einem Gestrüpp von Detailargumenten, die man nicht mehr nachvollziehen kann, weil hier von Kommentatoren und Deutern mit einem ähnlich komplizierten begrifflichen Instrumentarium hantiert wird, wie die Traders, die Hedgefundmanagers, die Schuldverschreibungsexperten und so weiter mit ihren Finanzinstrumenten und ihren Instrumentarium hantieren, die man nicht versteht. Was sich aber immerhin im Laufe dieser Erfahrung herauskristallisiert hat, und da, finde ich, kommt das Buch von Tomasz Sedlacek gerade zur rechten Zeit, was sich herauskristallisiert ist, dass das rein ökonomische oder gar finanztechnische Argumentieren eine Sackgasse ist. Dass es in einen größeren Rahmen eingebettet gehört, der verloren gegangen ist. Dass dieser Rahmen nicht aus den wirtschaftlichen Überlegungen allein kommen kann, sondern aus einem Nachdenken darüber, was das gute Leben ausmacht und noch mehr Joghurts und noch mehr Autos kann es ja wohl nicht alleine sein. Wir brauchen, um den mittlerweile leider schon etwas abgegriffenen Terminus zu verwenden, eine Erzählung, ein Narrativ. Und da gibt es etliche Beispiele, die einem ja auffallen, wenn man sie mal sucht. Eine Erzählung, die frei ist von Optimierungskurven und dafür durchsetzt mit Bildern im übertragenen oder im Wortsinn. Projektionen von dem, was Ökonomie, also gute Haushaltsführung uns bringen kann und was Schlechte zerstört. Gestatten Sie mir dazu ein letztes kleines Beispiel. Ich war immer schon der Ansicht, dass Bilder im Wortsinn eine subversive Kraft haben und Dinge auf den Punkt bringen, die sonst abstrakt bleiben würden. Ich habe meine Dissertation mit so einem Bild beschlossen seinerzeit, nämlich mit einem Cartoon aus dem New Yorker. Und wie der Zufall es will, habe ich vor 3 Tagen im letzten New Yorker, der ins Haus kam, wieder einen Cartoon gefunden, der das, was wir hier verhandeln, recht gut auf den Punkt bringt. Stellen Sie sich also vor, wir sind in der nahen Zukunft und wieder einmal haben ein paar schlaue Leute wirtschaftlich, finanziell gesehen, das Richtige für sich getan, auch wenn das dem Rest gewisse Opfer abverlangt hat. Ich bitte um die Projektion, schauen, ob sie funktioniert. Ja, da sehen Sie sie. Ich weiß nicht, ob Sie es hinten lesen können. Yes, the planet got destroyed, but for a beautiful moment in time, we created a lot of value for shareholders. Also sozusagen nach dem Weltuntergang. Danke fürs Zuhören.
Ja, also ich habe mir einfach ganz, das Thema war ja Praxisgespräch, Krisenjournalismus, und ich habe mir einfach ganz praktisch überlegt, wie ist eigentlich der Alltag eines Journalisten, und ich möchte da 6 Punkte rausgreifen, die es schwierig machen, über die Eurokrise oder auch die Finanzkrise zu berichten. Der erste Punkt ist, klingt völlig banal, wir haben eine Eurozone, aber wir haben kein Euromedium. Nicht? Es gibt als einziges Medium für die gesamte Eurozone gibt es die Financial Times in London auf Englisch, und ansonsten berichtet aber jedes Medium aus der Perspektive der jeweiligen Länder über die Eurokrise. Sie können sich also vorstellen, dass die Darstellung der Eurokrise in Deutschland völlig anders aussieht als die Darstellung der Eurokrise in Griechenland. Das allein führt, und natürlich kann auch kein Deutscher so richtig wahrnehmen, was in den griechischen Zeitungen steht, und das allein schon führt zu einer enormen Parteilichkeit. Das zweite Problem ist, nicht zu überschätzen, ist das komplette mangelnde Wissen. Journalisten sind ja eigentlich Berichterstatter des vorhandenen Wissens in der Gesellschaft, aber in dem Fall dieser Finanz- und Eurokrise müssen wir feststellen, dass niemand irgendeine Ahnung hat. Und das gilt auch für die Experten. Ganz vorneweg für die Volkswirte. Ja, denn es ist so, vor der Finanzkrise hat sich in Deutschland fast niemand mit Finanzmärkten beschäftigt, sondern der herrschende Forschungszweig war Konjunkturforschung und Arbeitsmarkt. Das Dauerthema war, Sie werden sich erinnern, ob die Löhne in Deutschland zu hoch sind. Die wenigen Experten, die sich mit Finanzmärkten befasst haben, hatten vor allen Dingen solche Themen wie, sollen wir in Deutschland solche Spezialinstrumente zulassen wie REITs. REITs sind aktienbasierte Immobilienfonds, ein Riesensteuermodell. Das war die Diskussion 2007. Es ging also nicht um die Möglichkeit einer Finanzkrise, sondern bis zur Finanzkrise ging es immer um die Deregulierung der Finanzmärkte. So, das heißt, wir haben es auch als Journalisten jetzt mit nachgeschulten Experten zu tun, also Volkswirten, die auch nur Zeitung lesen, manche geben das zu, und jetzt versuchen im Nachhinein zu verstehen, was da eigentlich los ist. Deswegen ist es noch schlimmer, Sie können es sich vorstellen, oder genauso schlimm ist es bei Politikern. Es ist natürlich unfair, aber Politikern vorzuwerfen, dass sie die Finanzkrisen nicht verstehen, wenn eben, wie gesagt, die Volkswirte auch versagen. Jetzt, was soll man denn da als Journalist machen? Und ich verhinde, Herr Freund hat das schon sehr schön karikiert. Da wird dann die 50-50-Lösung angestrebt, also halbe-halbe. Man macht, wenn man nicht weiter weiß, einfach ein Pro und Contra. Und dann kann der Leser ja selbst überlegen, was er dazu findet. So, drittes Problem. Das ist ein strukturelles Problem, das bei allen Themen auftaucht, über die Journalisten berichten. Medien funktionieren wie ein Roman. Also es geht um handelnde Personen, die irgendwie in einem Konflikt stehen. Das ist, da hatte ja Herr Bollmann auch schon beschrieben, wie man eigentlich sozusagen als Politikjournalist über Politik berichtet. Da sind dann irgendwie Parteien und da sind Parteiführer und die gehen dann irgendwie in Konfrontation und dann hat einer gesiegt. So, das Problem ist natürlich, dass wenn man das versteht, dass Medien eigentlich immer oder jeder Bericht eigentlich wie ein Kurzroman funktioniert, dass strukturelle Probleme es sehr schwer haben, überhaupt vorzukommen. Und noch schlimmer ist natürlich an strukturellen Problemen, dass sie nicht jeden Tag neu sind, sondern die Eurokrise ist heute eigentlich nicht anders als morgen. Journalisten berichten aber am liebsten über Neuigkeiten. Die tauchen aber in der Eurokrise eigentlich nur auf, wenn es schon wieder einen Schuldenschnitt für Griechenland gibt. Das heißt, das merken Sie auch jetzt, die Eurokrise wird in den Hintergrund gedrängt. Es gibt auch schon genug Leute, die denken, die Eurokrise sei vorbei. Sie wird natürlich wieder aufbrechen, spätestens im Frühjahr, aber bis dahin, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wird relativ wenig über die Eurokrise berichtet, ganz einfach, weil sie zu kompliziert ist, keine handelnden Personen hat und nicht jeden Tag neu ist. So, das führt zu einem vierten Problem. Wenn es so ist, dass Medien am liebsten über handelnde Personen berichten, die im Konflikt sind, weit und breit in der Eurozone, aber im Ernst nicht wirklich Figuren zu beschreiben sind, so ein bisschen Draghi, EZB-Chef, so ein bisschen Mario Monti als Krisenmanager in Italien, aber eigentlich fehlt sozusagen die pittoreske Person, dann werden Völker dazu gemacht. Dann gibt es eben den faulen Griechen, der steht dann gegen den strebsamen Deutschen. Das führt dann auch zu so einer Art von Nationalismus, der dann wiederum natürlich dadurch gefüttert wird, dass wir in der Eurozone keine europäischen Medien haben. Dann gibt es ein fünftes Problem, das ist etwas anders gelagert. Und das ist so, dass Schulden, also das würde ich jetzt mal wirklich sagen, aber ich bin natürlich auch Wirtschaftsjournalistin, aber Schulden sind an sich ein technisches Problem. Aber dieses technische Problem, und das ist ja hier auch sozusagen die zentrale These auf diesem Kongress oder das Thema, wird ganz schnell moralisiert. Nicht Schulden, das klingt immer nach Schuld. Da hat irgendjemand versagt. Da ist irgendjemand moralisch verwerflich gehandelt. Und diese permanente Moralisierung der Schulden schwingt ja in jedem Text mit und verhindert eigentlich, dass die Leute verstehen, worum es geht, und verhindert auch rationale Lösungen. Und damit komme ich zum sechsten Punkt. Die Lösung einer Finanzkrise oder einer Eurokrise ist kontraintuitiv. Die Leute haben ja das Gefühl, sie haben jetzt schon oft gehört, dieses Wort von der schwäbischen Hausfrau. Also wenn irgendwo ein Problem am Horizont auftaucht, dann muss man eben sparen. Ich als kleiner schwäbischer Hausfrau darf doch auch keine Schulden machen. Dann darf der Staat das auch nicht. Was dabei völlig vergessen wird und was sehr, sehr schwer zu vermitteln ist, obwohl es ganz logisch ist, jede Schuld ist das Vermögen von jemand anders. Nicht? Wenn Sie Ihr Geld zur Sparkasse tragen, dann wollen Sie ja nicht, dass das da liegen bleibt. Dann hätten Sie es ja auch unter die Matratze stopfen können. Sondern die Idee ist ja, Sie bringen es zur Sparkasse und jemand anders nimmt einen Kredit. Nicht? Das Geld soll ja arbeiten. Geld kann aber nur arbeiten, wenn es als Kredit aufgenommen wird. Das heißt, das Vermögen des einen sind immer die Schulden des anderen. So wird es aber in der Diskussion eben nicht gesehen, sondern Vermögen ist gut, Schulden sind schlecht, obwohl es das zwei Seiten der gleichen Medaille sind. So, und das ist wahnsinnig schwer, ich würde sagen unmöglich, als Journalist gegen diese, man könnte sagen, fundamentalen archaischen Instinkte anzuschreiben. Und man sieht es ja an den Leserbriefen. Selbst sehr wohlwollende Leserbriefe, wo dann drin steht, ja, Sie haben genau recht. Wenn man dann weiterliest, dann versteht man, dass man schon wieder daran gescheitert ist, die Krise zu erklären. Ja, das ist erstmal alles, was ich sagen wollte. Vielen Dank.
Ich wollte kurz auf das Selbstverständnis von Journalisten in der Krise eingehen und um die Frage, ob wir als Journalisten sozusagen vielleicht nicht die Krise herbeischreiben, aber doch die Krise möglicherweise verschärfen, was ja immer uns vorgeworfen wird. Und zum ersten Mal bin ich mit diesem Vorwurf, dass Journalisten eine Krise erst herbeiführen oder herbeischreiben, 2001, da war die New Economy Blase gerade geplatzt und dann hieß es, ja, die Journalisten haben erst alles nach oben geschrieben und dann, als dann die ersten Unternehmen pleite gingen, dann hieß es, jetzt habt ihr sie alle runtergeschrieben und dieser ganze Zyklus erst hoch und runter, dass wir eben auch ein journalistisch gemachtes Phänomen gewesen. Und noch stärker mit diesem Gedanken, dass wir als Journalisten mit Schuld sind an so einer Sache, bin ich dann 2008, da habe ich George Soros getroffen. Es ging darum, dass ich mit einem Kollegen zusammen ein Vorwort für seine deutsche Ausgabe schreiben sollte. Und Herr Soros hatte diese Idee oder diesen Gedanken der Reflexivität. Und die Reflexivität sagte nichts anderes. Es gibt eine Wahrnehmung von Marktteilnehmern, die werden dann an den Börsen in Kurse umgesetzt. Und wenn die Wahrnehmung extreme Maße annimmt, kann das wiederum die Realität auf die Realität einschlagen. Und die Sache ist dann eben, dass eben die Börsenrealität, die gar nicht der wirklichen Realität entsprechen muss, aber wirklich die Realität beeinflussen muss. beeinflussen kann. Und die Idee dahinter war natürlich auch bei Journalisten, wenn ich als Journalist jetzt ganz schreibe, Griechenland ist kurz vor der Pleite, dann gibt niemand den Griechen mehr Geld und dann gehen die Zinsen nach oben. Und das war eben die Idee. Und was dann Herr Soros sagte und was mir einigermaßen plausibel schien, dann muss man das eben regulieren, das Ganze. Und dann dachte ich, stutzte ich aber kurz und dachte so, regulieren, muss ich dann als Journalist auch reguliert werden? Und dann kam eben relativ schnell auch die Finanzkrise und die Kanzlerin lud dann zu, es war ein ganz interessantes Treffen, es gab einfach nur Wurstsuppe und dann wollte die Kanzlerin erzählen, was wir als Journalisten, wie wir das zu schreiben hätten. Das war so ein Moment, wo ich so ein bisschen dachte, warum, wir alle wurden eingeladen, es war off the record, aber das dürfen Sie schreiben und das jetzt nicht. Und dann kam dieses berühmte Zitat von Herrn Juncker 2011, als es dieses Geheimtreffen über Griechenland stattfand und dass dann der Spiegel rausbekam und das darüber berichtet und Herr Juncker sich hinstellte, nee, es gäbe kein Geheimtreffen und später dann sagte, naja, ich musste das dementieren und ich musste das deswegen dementieren, nicht weil ich die Lüge so liebe, sondern ich musste dementieren, weil die Wall Street noch offen war. Und ich dachte mir, kann die Öffentlichkeit die Wahrheit nicht mehr vertragen oder ist es einfach nicht mehr möglich, dass man die Wahrheit berichtet? Und da wurde mir dann klar, wenn ich jetzt erstmal mich in diese Gedankenwelt reinversetze und sage, okay, das darf ich schreiben, das darf ich nicht beschreiben, dann werde ich zu einer Art politischem Sprachrohr. Und das, musste ich sagen, so ein Handlanger der Politik wollte ich nicht werden und wollte auch nicht der Politik alleine das Agenda-Setting überlassen. Und so habe ich mir eben von vornherein gleich gesagt, ich als Journalist schreibe eben das, was ich sehe, was ich recherchiere und gebe mir gar nicht, versuche gar nicht auf irgendjemanden Rücksicht zu nehmen. Und denn wenn ich erst einmal die politische Agenda mitverfolge, dann bin ich in so einem Strudel drin und das ist, was die Politik gemacht hatte, ist ja nicht unbedingt immer zum Besten gewesen. Jetzt komme ich mit der moralischen Sache, die ja die Frau Herrmann schon gerade sagte, dass es ja nicht statthaft ist, aber man muss ja sagen, die Politik hat ja schon, bevor die Schuldenkrise anfing, Schulden gemacht und die Schulden gingen ja nach oben und es war ja so, in Deutschland beispielsweise von 60% auf bis in 2000, 60% am Bruttoinlandsprodukt auf 70% vor der Finanzkrise und in anderen Ländern sind die Schulden eben auch schon gestiegen und da merkte man eben, und da hatte die Journalisten hatten da gar nichts geschrieben. Und hätte der Journalist damals kritischer reagiert, wäre es vielleicht gar nicht erst zu dieser Verletzbarkeit der Staaten gekommen. Und so bin ich eben auf mein Selbstverständnis in der Krise gekommen, dass ich eben versuche, die Öffentlichkeit zu informieren, einzuordnen. Und durch Rede oder Gegenrede und auch verschiedene Argumente kommen zu lassen, eben die Menschen das Gefühl zu geben, dass sie zumindest teilweise verstehen, was da passiert. Beispielsweise Verbrauchern zu erzählen, was Lebensversicherungen machen. Das beispielsweise war auch, die Kanzlerin sagte, bitte nicht so Altersvorsorgeprodukte, das sollte man nicht sagen, was die haben. Man muss dazu sagen, dass eben viele Lebensversicherungen ganz viele Bankanleihen in ihren Portfolios hatten. Und das muss man eben den Verbrauchern auch sagen. Nun kann man wieder so sagen, dann wären die vielleicht alle ganz kritisch und kündigen ihre Lebensversicherung. Aber trotzdem finde ich, mein Bild gehört eben dazu, jeder muss halt wissen, was er eben da hat. Und dazu gehört eben auch die Leute dazu, hinzuweisen. Und klar ist es natürlich, es gibt nicht die Wahrheit. Sie haben wahrscheinlich, Frau Herrmann hat eine andere Wahrheit, als ich die Wahrheit wahrnehme. Aber dadurch, dass es Frau Herrmann gibt, dass es mich gibt, gibt es eben auch eine Pluralität. Und deswegen kann es eben auch nicht sein, dass wenn ich schreibe, man müsste mal einen Kapitalschnitt machen oder müsste das Moral Hazard Phänomen verhindern. Und Frau Herrmann sagt, nee, wir sollten Eurobonds machen. So haben wir eben schon eine Pluralität alleine hier auf dem Podium und so haben wir auch in der Medienlandschaft eine Pluralität. Und ich glaube eben auch, dass dadurch, durch diese verschiedenen Meinungen, auch nicht passieren kann, dass Medien eine Krise herbeischreiben können oder runterschreiben können oder hochschreiben können, alleine durch diese Pluralität. Und was ich auch glaube, ist, nur wenn es eine aufgeklärte Öffentlichkeit gibt, die eben weiß, wie es um Staatsfinanzen steht, und jetzt komme ich wieder mit der Moralität, die eben auch sagt, wir sind gegen eine Verschuldung des Staates. Weißt du, in der Schweiz, die haben eine viel niedrigere Schuldenquote, weil eben das beim Wahlvolk auch nicht ankommt. Und ich denke, wenn eben die Menschen in Deutschland wissen, dass Deutschland die und die Schuldenquote hat und dass eben 99% der deutschen Schulden bei internationalen Investoren liegen und Deutschland damit auch angreifbar wird, dann muss man das den Leuten sagen und dann können die Leute entscheiden, okay, wähle ich weiter die Politik oder sage ich, nee, ich will eben aus dieser Abhängigkeit raus. Denn ich kann nicht auf der einen Seite mich verschulden an den Märkten, auf der anderen Seite aber sagen, nee, liebe Märkte, ihr müsst lieb mit mir sein. Das ist, wenn ich zur Bank gehe und einen normalen Kredit aufnehme, guckt die Bank mich auch an, was ich für Schulden habe. Und wenn der Schuldenstand so hoch ist, kriege ich eben keinen Kredit mehr. Und so ist es eben auch an den Finanzmärkten. Und was mir auch gezeigt wird, die Politik handelt eigentlich auch nur, wenn es wirklich harte Krise gibt. Also Politik, sonst passiert eben nichts. Und man sieht es eben auch, wenn der Druck immer ein bisschen nachlässt, dann beispielsweise mit Spanien, ach, wir wollen doch nicht, wir wollen doch keine Hilfe beantragen, ach, lassen wir mal. Und wenn dann wieder die Krise aufflammt, dann sagt man, Mensch, wir müssen ganz schnell machen und in 2 Wochen brauchen wir unsere Bankenhilfe und dann lässt die Krise wieder nach. Und das hat mir eben auch gezeigt, dass man als Journalist da nicht eine Schere im Kopf haben muss, sondern immer weiter versucht, das Thema auch offen zu halten. Und wo man es eben auch merkt, ist beispielsweise dieser faustische Pakt zwischen Banken und Staaten. Und da heißt es ja immer, wir müssen das zerbrechen und auseinanderdividieren, denn nur so kann man die Krise lösen. Aber eigentlich, wenn ich jetzt nach Griechenland beispielsweise schaue, wo die Banken quasi genötigt worden sind, dass sie eben jetzt bei diesem Anleiherückkauf mitmachen. Es gibt es noch genauso, oder als die Griechen letztens Geld brauchten, haben die Banken wieder griechische kurzlaufende Anleihen gekauft. Und deswegen, und darüber muss man berichten, das muss man auch den Leuten klar machen, um eben die Probleme weiter zu benennen. Und sonst werden sie nämlich einfach in Liquidität ertränkt, die Probleme. Also die EZB wird dann einfach immer mehr Geld in den Markt pumpen, aber sie wird nie gelöst und am Ende wird es dann den großen Krach geben. Und deswegen ist eben mein Verständnis, lieber immer über die Krise schreiben und da keine Rücksichtnahmen vornehmen.
Wunderbar, das sind ja schöne und kontroverse Positionen, die wir hier am Podium haben. Vielleicht mit einer winzigen Ausnahme, Sie sind, glaube ich, alle eher der Meinung, dass die Macht der Medien überschätzt wird. Einerseits aufgrund des Pluralismus, andererseits aufgrund sozusagen der Möglichkeit, tatsächlich die Politik zu beeinflussen. Es gibt lediglich so etwas, was am Rand dann auftaucht, dort, wo man halt von moralisch aufgeklärter Bevölkerung spricht, und natürlich das Problem hat, dass zwischen den Zeilen zu lesen steht, eigentlich haben wir die nicht. Wie erzeugen wir die? Wie machen wir das? Oder, liebe Frau Herrmann, wenn Sie von archaischen Instinkten sprechen, wo man sich fragt, wo kommen die eigentlich her? Wieso denkt die Bevölkerung das Problem immer nach den Regeln der schwäbischen Hausfrau? Wer sagt ihr das denn? Und vielleicht kann man an der Stelle nochmal versuchen, weiterzukommen. Wie viel Macht, jenseits dessen, dass wir jetzt mal ganz einig sind, dass es nicht überschätzt werden darf. Es darf vielleicht aber auch nicht unterschätzt werden, Frau Herrmann.
Also ich glaube, dass tatsächlich die Medien, also wenn man das jetzt auf die Krisen bezieht, eigentlich fast keine Macht haben. Dafür 2 Beispiele. Das eine ist, es fällt ja auf, dass im Bundestag Grüne genauso für die Rettungspakete stimmen wie die CSU. Es gibt in Deutschland letztlich überhaupt keinen politischen Dissens. Und ich würde sagen, selbst wenn die Linke reale Regierungsoptionen hätte, die sie ja nicht hat, würde auch die Linke bei allen Rettungspaketen mitstimmen. Was das ja zeigt, das ist ja beispiellos in Deutschland, dass solche Milliardensummen immer sozusagen mehr oder minder einstimmig durch den Bundestag gehen, dass es hier einen extremen Sachzwang gibt. Also das ist ja ein sehr problematisches Wort, aber es ist so, alle, die sich mit der Euro-Krise näher beschäftigen, kommen letztlich zum Beschluss, dass diese Maßnahmen sein müssen. Und wenn es natürlich praktisch gar keinen politischen mehr Dissens gibt, würde ich mal sagen, dass die Journalisten eigentlich auch machtlos sind oder diesen Konsens nur noch abbilden. Das Zweite ist, das hat ja so ein bisschen auch Herr Czapitz mit dem Thema George Soros und seine Reflexivität angesprochen. Welche Rolle haben jetzt zum Beispiel die Medien, wenn es um Börsen geht? Oder da würde ich auch sagen, gar keine. Die Medien merken immer alles als Letztes. Man darf nicht überschätzen, das ist gar nicht zu überschätzen, wie extrem wichtig der Insiderhandel und das Insiderwissen an den Börsen ist. Nicht? Also selbst die Ratingagenturen merken alles viel später als die Börsianer. Und es ist ein sozusagen ausgeprägtes Geschäftsfeld an der Wall Street, gegen die Ratingagenturen zu wetten. Also auch da, finde ich, sollten sich Wirtschaftsjournalisten auf keinen Fall überschätzen. Die kriegen auch immer nur mit, wenn ein Unternehmen pleite ist, wenn es praktisch schon Insolvenz angemeldet hat.
Ja, bevor es jetzt vielleicht zu harmonisch wird, aber das ist ja jetzt auch schon fast ein bisschen angeklungen, ich finde diese sozusagen den begrenzten Einfluss der Medien, den die Medien haben, wo wir uns ja offensichtlich einig sind hier, heißt ja nicht, dass die Medien keine Verantwortung hätten in diesem ganzen Spiel. Und da finde ich schon, also da gibt es ein Thema, was natürlich auch ein bisschen zusammenhängt mit den schwindenden Ressourcen im Journalismus, was ja gerade auch ein großes Thema ist, aber nicht nur. Dass es doch manchmal eine große gedankliche Bequemlichkeit gibt, wo einfach nur Phrasen wiederholt werden. Und was natürlich noch verschärft wird in der Finanz- und Euro-Krise, weil natürlich viele Probleme auch nicht wirklich durchdrungen werden. Aber Punkt 1 sollten wir, glaube ich, als Journalisten dann auch ehrlicher damit umgehen, mit Sachen, die wir nicht verstanden haben. Also das war für mich so ein bisschen Lektion Nummer 1 im Journalismus, Lokalzeitung. Ich kann mich schon gar nicht mehr konkret erinnern, um welches Thema es ging, aber ich hatte einmal einen Artikel über ein Thema geschrieben, das ich nicht verstanden hatte. Und das war der Artikel in meiner bisherigen journalistischen Laufbahn, der mir sozusagen am peinlichsten war. Und jetzt, wo wir darüber reden, stelle ich fest, dass, glaube ich, in der aktuellen Krise ganz viele Journalisten ständig Texte schreiben über Phänomene, die sie nicht verstanden haben, die man vielleicht auch nicht bis ins Letzte verstehen kann, aber dann sollte man das, finde ich, klarer machen. Und das führt dann auch dazu, dass immer so Phrasen wiederholt werden. Also das ist ja auch schon erwähnt worden mit den Schuldensündern zum Beispiel. Was ist eigentlich ein Schuldensünder? Also ich, ganz unabhängig von der Frage, wie man sozusagen zu dem Problem Staatsverschuldung steht, aber das ist einfach so eine Floskel, die ich eigentlich in einem journalistischen Text nicht mehr lesen möchte, trotzdem steht sie jeden Tag in Qualitätszeitungen irgendwie auf Seite 1 oder so. Also dass wir uns da wirklich einfach um mehr gedankliche und begriffliche Präzision auch bemühen, wäre mein Plädoyer.
Es gibt ja auch so schöne Kürzel, die immer wieder vorkommen, wie Haircut und so. Das ist ein Bild, das man, ohne dass man jetzt genau weiß, was damit gemeint ist und was es bedeutet, gerne verwendet und sich dann auch so verselbstständigt. Aber was Sie vorhin gesagt haben, nämlich dass für mich einigermaßen beruhigend, das kennt sich eh niemand aus. Ich habe gesagt, es hat niemand eine Ahnung, die Experten nicht, nicht einmal die Volkswirte und schon gar nicht die Politiker und natürlich auch die Journalisten nicht. Naja, aber ich meine, das ist einmal eine sehr ernüchternde Diagnose, aber was bedeutet das für irgendwelche Versuche, das Problem zu erkennen und zu vermitteln? Also wenn man jetzt, ich meine, beziehungsweise etwas polemischer gefragt, von welcher Warte können Sie aussagen, dass sich eh niemand auskennt? Weil Sie sich als Einzige auskennen, das haben Sie wohl nicht gemeint, nicht? Aber vielleicht doch, ich weiß es nicht, dann weiß ich, an wen ich mich zu halten habe. Aber das wäre für mich der erste Teil der Frage. Und der zweite wäre, da würde ich zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt habe, naja, wenn es letztlich also wirklich mehrere Wahrheiten gibt, weil ich wollte Sie dann eigentlich zunächst fragen, Sie haben gesagt, ich muss doch irgendwie die Wahrheit schreiben können, wenn die Merkel mir sagt, bei der Wurstsuppe, das geht nicht. Ja? Was ist für Sie die Wahrheit? Aber da haben Sie die Antwort eh gegeben, es gibt ja mehrere Wahrheiten und es gibt, dann ist es ja letztlich eine politische Frage. Dann ist eine Frage, ist es eher ein sozialdemokratisches Weltbild, ein christlich-konservatives Weltbild, in das bestimmte Sachen sich natürlich ergeben und sinnvoll sind und so gemacht gehören oder nicht.
Ja, also es gibt wirtschaftlich ideologische Weltbilder. Ja. Es gibt ja eher die Keynesianer, die alles mit Geld lösen wollen.
Die Neoliberalen, die sogenannte österreichische Schule.
Und es gibt die österreichische Schule, die sagen, lassen wir alles den Bach runtergehen und gucken wir mal.
Typisch. Ne?
Nein, was ich so faszinierend finde, Frau Herrmann erzählte ja, das wäre ja alternativlos. Das nächste Rettungspaket, das nächste und das nächste. Und irgendwie, ich weiß nicht, das finde ich auch gedankenfaul zu sagen, so alternativlos. Wir haben das jetzt schon seit 2010, ich weiß nicht, wie viele Gipfel wir schon haben, ich glaube, wir haben 19 oder 20 Gipfel gehabt und nur ein einziger, wo die Euro-Krise mal keine Rolle gespielt hat, aber man sieht doch, dass diese Politik, die wir jetzt machen, irgendwie nicht so richtig funktioniert und dass man vielleicht mal umkehrt oder mal eine neue Idee ins Spiel bringt Dafür würde ich plädieren. Aber jetzt wollen wir ja nicht über die Lösung reden, sondern wollen über die Mediensachen reden. Aber was vielleicht noch eine Sache ist, was uns Probleme bereitet, ist, wir haben jetzt so eine Internetabhängigkeit bei uns. Hat wahrscheinlich alle Medien leiden drunter, dass mittlerweile das Internet die Thementaktung für die Printausgabe vorgegeben. Also früher war es ja so, wir haben in der Printausgabe lange debattiert und dann durfte jeder erzählen, ja, wir machen das Thema morgen und das ist wichtig und das ist nicht wichtig. Und seitdem es Internet gibt, weiß man ja, was der Mensch klickt und liest. Und seitdem wird das so gemacht, bei uns zumindest im Haus, bei Mannesrat mittlerweile auch und in anderen Medienhäusern auch, dass geguckt wird, was läuft im Internet gut oder was ist die Themen im Internet, was klickt gut. Und dann wird daraus dann die Zeitung gemacht. Und das Problem, was wir da eben jetzt sehen, was Frau Herrmann ja auch vorhin angesprochen hat, dass die Leute einfach krisenmüde geworden sind. Keiner will mehr was über Eurokrise lesen. Und deswegen liest man auch nicht mehr über Eurokrisen, deswegen ist es wieder nach hinten gekommen. Und das Internet verstärkt eben diesen Trend, dass es so Konjunkturen gibt. Und das, was natürlich eigentlich eine eher negative Sache ist, weil man so ein bisschen den Druck rausnimmt. Dann lehnt die Politik sich auch wieder zurück, sagt, ach, jetzt haben wir das Problem gelöst, gucken wir mal wieder. Und dann kommt das Problem wieder hoch, dann eifern wir uns alle wieder und die Leute klicken wieder wie wild und wir sagen, Hilfe, euer Geld ist bald weg. Und dann sagen sie, oh, Inflationsgefahr, dann geht es wieder und dann irgendwann, wo ist die Inflation? Ach, läuft nicht, ach, geht ja weiter mit dem Leben. Und so kommen wir aus dieser Krise eben nie raus. Und das ist eben auch ein strukturelles Problem, was wir jetzt so ein bisschen haben, weil eben die Leserinnen und Leser oder die Rezipienten eben da auch so ein bisschen müde geworden sind.
Obwohl natürlich umgekehrt der Wunsch nach dieser einen großen Lösung irgendwie auch ein journalistisches Narrativ ist, wenn man so will. Wo ich dann als Politikjournalist wieder sagen würde, naja, Zeitgewinn kann ja in der Politik auch eine sozusagen Leistung an sich sein und sich irgendwie durchwurschteln. Also wenn man, ich meine, das ist jetzt immer ein blödes Beispiel, wenn man da gleich mit dem größten Holzhammer kommt, aber das fällt mir halt als erstes dann ein, wenn man vielleicht im Januar 33 in der deutschen Politik und Öffentlichkeit sich gesagt hätte, naja, mal gucken, wir wurschteln uns halt jetzt hier irgendwie weiter durch mit der Wirtschaftskrise und es gab ja auch ein paar Anzeichen dafür, dass es möglicherweise funktionieren könnte, statt jetzt nach der einen großen Lösung zu schauen, wäre vielleicht auch nicht so ungünstig gewesen. Womit ich auf den Punkt komme, auf den ich eigentlich raus wollte, nämlich ein bisschen mehr historische Tiefe in der Berichterstattung wäre vielleicht manchmal auch nicht schlecht. Also übrigens auch, ist auch interessant, dass in solchen Fragen, wo die großen historischen Fragen ja auch wieder kommen, man dafür eine ganz schöne Aufmerksamkeit bekommt. Also Stichwort Klickzahlen. Ich mache sowas ja relativ häufig, so Texte über irgendwelche historischen Vergleiche zu den Problemen, mit denen wir uns jetzt gerade rumschlagen. Und die werden eigentlich immer ganz gut geklickt im Internet. Also es gibt, glaube ich, auch eine Nachfrage danach. Aber da sind wir natürlich auch wieder an dem Punkt, dass die Medien, wenn sie sich jetzt auch wieder stärker um historische Themen kümmern als früher, natürlich auch nicht die Vorreiter sind, weil die Ökonomen haben das ja inzwischen zum Beispiel auch gemerkt, dass es vielleicht nicht so klug war, alle Wirtschaftsprognosen nur aus der Performance der letzten 2 bis 3 Jahre abzuleiten.
Ich wollte dann Sie noch erinnern an meine Frage, also, wer kennt sich jetzt aus? Genau. Aber ganz kurz nur ad hoc, weil Sie es gesagt haben, also ich habe unlängst was gelesen, ich weiß nicht, wie oft es geklickt worden ist und es ist mir eigentlich auch egal, aber ich fand es sehr spannend, in die Geschichte zurückgehend, aber interessanterweise in die Fabelwelt zurückgehend. Da war ein Kommentar vor ein paar Wochen im Spiegel von Roman Laik, den ich sonst kaum kenne, aber früherer Kulturchef, habe ich mir sagen lassen, der die momentane Eurokrise eingebettet hat in eine de la Fontaine-Fabel. Also nicht der deutsche Politiker, sondern der französische Sagen- und Märchenerzähler. Ja? Und das war sehr, sehr spannend und es hat eine Art von intelligenter Übersicht gegeben, die ich aus den normalen Wirtschaftskommentaren, soweit ich sie verfolge, nicht kenne. Also das war auch ein Impuls, der vielleicht die Leute auch dazu anregt, das ganze Ding irgendwie anders zu betrachten. Gut, aber das Klammer zu, aber ich wollte eigentlich auf meine Frage zurückkommen.
Ja, Ihre Frage war ja super, ne?
Danke.
Ja, Sie haben völlig recht. Also von welcher Warte aus will man eigentlich beurteilen, was jetzt die richtige oder falsche Analyse ist? Das geht so nicht. Also was man aber feststellen kann, das glaube ich, also wertfrei, dass vor der Krise Finanzmärkte als Thema praktisch nicht gemacht wurden und kein Volkswirt sich damit beschäftigt hat. Jetzt natürlich, in den letzten 5 Jahren, muss man sagen, wird nachgerüstet und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Volkswirtschaftslehre, so wie sie jetzt an den Universitäten gelehrt wird, gerade vor einer kompletten Revolution steht. Also das gesamte Fach wird eigentlich neu gedacht. Also die Prioritäten verschieben sich völlig und auch die Theorieansätze verschieben sich.
Aber nicht in allen Ländern wahrscheinlich, nicht?
Also ja, natürlich ist Deutschland, ja, Deutschland ist natürlich besonders weit hinten dran, weil, aber da würde mir Herr Zepitz jetzt nicht recht geben, aber ich sage das mal so ungeschützt, weil hier praktisch der Keynesianismus gar nicht mehr gemacht wurde, sondern nur noch die neoliberale Denkschule. Es gab hier sozusagen ein Monopol der neoliberalen Theorie. Deswegen muss man jetzt in Deutschland besonders stark nachrüsten. Aber trotzdem ist es ja auch nicht so, dass man jetzt den Keynesianismus sozusagen nehmen kann, wie er in den 30er Jahren dann entwickelt wurde. Das muss man ja auch weiterentwickeln, das läuft auch in allen Ländern, wo man sagen muss, das Internet ist da eine Hilfe, weil inzwischen gibt es ja Blogs, die weltweit gelesen werden. Also es geht ja hier um Medien und da muss man sagen, die Medien verändern sich auch sehr stark durch das Internet. Nicht nur, dass sie eine Konkurrenz zu den Tagesmedien sind, sondern es ist auch einfach so, dass weltweit die Leute ja jetzt anfangen, in wenigen wichtigen Blogs miteinander zu diskutieren und da auch sehr viel an Theoriebildung stattfindet. Also wenn ich jetzt da Wertungen abgebe, dann natürlich sind sie letztlich immer subjektiv, da haben Sie recht. Jetzt wollte ich nochmal was sagen zu dem Thema, welche Macht haben die Medien. Also was ich nicht glaube, ist, dass die Medien sozusagen den Wirtschaftsverlauf beeinflussen können oder sowas wie Entscheidungen an der Börse oder noch nicht mal sozusagen Entscheidungen in der Eurozone, die politisch sind. Aber sie haben tatsächlich eine Verantwortung. Das eine ist, habe ich ja schon gesagt, was ganz schnell jederzeit zu aktivieren ist, ist der Nationalismus. Und ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, dass Medien den Nationalismus in den einzelnen Ländern nicht anheizen. Was sie aber die ganze Zeit tun. Und das Zweite, das hat Herr Zschäpitz ja schon angesprochen, was natürlich auch fatal ist, ist, dass die Medien immer dazu neigen, zu skandalisieren, um Klickzahlen zu generieren. Also Sie hatten das Beispiel mit der Inflationsangst. Nicht, das ist auch bei den Deutschen natürlich ein Trauma nach zwei großen Inflationen. Und damit kann man immer eine Klickzahl generieren. Und das ist aber an sich natürlich völlig unverantwortlich bei einer Inflationsrate von 2%, was niedrig ist, den Leuten zu erzählen, demnächst ist eine Rieseninflation zu erwarten und nirgendwo ist sie in Sicht. Nicht? Aber natürlich, Leute, die sich nicht auskennen, die, das kann man ja jetzt sehen, rasen alle los und kaufen eine Immobilie. Nicht? Und die werden alle Verluste machen irgendwann. Das finde ich dann tatsächlich unverantwortlich von den Medien.
Aber was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass das Interesse des Publikums an Wirtschaftsthemen auch nicht so wahnsinnig groß ist. Hier jetzt die Financial Times Deutschland ist ja nicht eingestellt worden, weil sie so schlecht gewesen wäre. Ein keynesianisches Blatt im Übrigen. Das ist so, Keynes ist am Markt zumindest nicht unbedingt so beliebt. Sondern es ist eingegangen oder eingestellt worden, weil es eben nicht genug Leute Interesse an Wirtschaft haben. Und wenn, es gibt ja Umfragen, wie viel Prozent der Deutschen haben überhaupt Interesse an Wirtschaftsthemen. Das sind 5% der Leute nur. Und man kriegt sie bei uns im Internet nur, wenn man mit dem Portemonnaie kommt, wenn man historische Geschichten laufen ziemlich gut. Aber ansonsten wirklich mal eine richtig harte Analyse, das wollen die Leute auch gar nicht. Und ich weiß nicht, was man da anders machen könnte, dass sich das in Deutschland ändert. Weil das ist ja ein Phänomen, fast ganz wenig Menschen in der Eurozone haben ja mehr Geld auf ihren Konten liegen und sind eigentlich stärker betroffen von diesem, wenn mit dem Euro irgendwas schief läuft, als in Deutschland. Aber die Leute interessieren sich dafür nicht. Und das ist für mich auch ein Phänomen, was ich nicht nachvollziehen kann und wo wir versuchen, dran zu arbeiten. Aber bisher nur mit diesen Schockerthemen Inflation und Immobilienkauf und solche Sachen, aber mit anderen Sachen eben nicht.
Wir hatten mal ganz kurz dazwischen gefragt, weil unsere Zeit ja auch voranschreitet, zwei Aspekte. Das eine ist, Sie haben so ein schönes Beispiel zu Beginn gebracht, wo Sie eben damit konfrontiert waren, dass es sensible Informationen gibt. Ich selber kenne aus einem anderen Bereich auch sowas, da ging es um Biosecurity und das Koch-Institut und die Frage der Berichterstattung über Vogelgrippe knapp bevor die Fußballweltmeisterschaft begonnen hat. Da war klar, dass man vielleicht besser nicht zu viel darüber schreibt, weil man sehr viele Touristen erwartet hat und der erste kranke Tourist hätte möglicherweise im Stadion dann doch irgendwie Sorgen ausgelöst. Das unterblieb dann auch. Ich weiß das deshalb, weil damals war ich mal von Kulturzeit angefragt worden, ob ich über das Versiegen der Berichte über Vogelgrippe was erzählen würde. Da habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Kein Problem.
Was Ähnliches gab es auch genau, bei der Bild-Zeitung. Also die Bild-Zeitung hat nämlich einen Medienpreis dafür bekommen, dass sie keinen Bankrun ausgelöst hat. Nämlich im Herbst, bevor dann genau, die vor die Presse gegangen sind, Merkel und Steinbrück, konnte man wirklich sehen, dass die Leute scharenweise ihr Geld abheben wollte. Und da war wirklich, da würde ich sagen, hat die Presse auch ihre Verantwortung übernommen. Und da an dem Punkt, wenn die Menschen kurz davor sind, zum Geldautomaten zu gehen, wenn sie an der Bank lang gehen und einer steht draußen, stellen sie immer besser an. Das ist ja ein altes, das machen ja alle. Und das hat eben, das finde ich, ist schon, da haben die Medien gezeigt, dass sie verantwortungsbewusst, weil das, da hätte man noch Macht gehabt.
Genau.
Insofern haben wir eigentlich die Verantwortungssache. Ich gebe zu, die Krise 2008 habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer sie hier gesehen hat, rechtzeitig.
Also was in der Taz immer stand, ist, dass es eine Immobilienblase gibt.
In Amerika,
ja, gut. Was keiner gesehen hat, ist, dass eine Immobilienblase in den USA eine weltweite Finanzkrise auslösen kann. Genau.
Diese Verquickung im Finanzmarkt, das wusste niemand. Dass die amerikanischen Häuserpreise, die haben ja uns 2003 gerettet, dass das eine gewisse Übertreibung ist, da haben wir auch drüber geschrieben. Aber was das auslösen kann, da müssen wir auch Asche aufs eigene Haupt machen. Da haben wir nicht genau hingeguckt, was es für Derivate gibt, wie die Verquickungen sind, wie die deutschen Landesbanken investiert waren. All die Sachen. Da standen wir auch erstmal etwas überrascht dann da, als beispielsweise die IKB-Bank kam, das war relativ eine der ersten deutschen Banken und dann auf einmal sagte, da gibt es ein Problem.
Vielleicht noch ein zweiter Punkt, der würde ich gern anschließen an Ulrike Herrmanns Problemliste. Eins fand ich natürlich auch als jemand, der ansonsten für Storytelling durchaus was übrig hat, sehr relevant, nämlich die Notwendigkeit eben Geschichten mit Helden und mit Schurken und mit einer bestimmten Narration, einer vertrauten Narrationsform erzählen zu müssen. Das gilt für die Medien natürlich zum Teil durchaus auch in gesteigerter Form. Es müssen auch Geschichten sein, die Sensationswert haben und die Leute werden der Eurokrise müde. Klar, weil es ändert sich nichts. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine strukturelle Verantwortung besteht darin, dass sie strukturell dazu gezwungen sind, eben spannende Geschichten erzählen zu müssen, die wirklich haarigen Probleme, aber selten diese Form annehmen. Die große Schwierigkeit, dass man heutzutage niemanden mehr interessieren kann für die Atombombenbestände. Anfang der 80er Jahre gab es da große Bewegungen. Heute gähnen die Leute und finden das nicht besonders spannend, weil das hat ja relativ oft berichtet wird. Die Atombomben sind aber nicht verschwunden in der Zeit. Die gibt es immer noch. Und wenn man nicht nachweisen kann, dass gerade irgendjemand eine baut, der sie besser nicht baut oder so, dann ist das kein Thema für die Nachrichten.
Das Phänomen, würde ich sagen, ist, also wenn ich da kurz darauf antworten kann, ist durchs Internet, durch eben genau diesen strukturellen Wandel, den wir Medien ausgesetzt sind. Also wir merken ja schon den Druck, dass auf der einen Seite eben die Leute weniger Zeitungen kaufen, dass da eben auch weniger verdient wird, dass die Anzeigen weniger werden und dass wir alle unser Glück im Internet suchen. Und da sieht man eben zum ersten Mal, was die Leute wirklich, oder was die Leute interessiert. Ich meine, früher haben die Leute auch als erstes wahrscheinlich Vermischtes gelesen. Aber das ist teilweise so krasse Formen annimmt, dass wir haben eine Geschichte über eine Nymphomanin gehabt, die gestorben ist. Die Geschichte war 3 Tage eine der bestgeklickten Geschichten. Und da will keiner mehr über die Eurokrise was hören. Und da muss man immer abwägen, natürlich, wenn man nur Nymphomanen-Geschichten hat, irgendwann kommen die Leute auch nicht mehr auf unsere Seite und sagen, ihr seid nicht mehr relevant genug für uns. Aber es ist eben immer so eine Abwägungssache, wo man früher auf Seite 1 vielleicht ein ernsteres oder ein härteres Thema gemacht hat, kann man sich das im Internetzeitalter nicht mehr ganz so erlauben, weil wir eben genau sehen können, es ist eher so ein bisschen wie im Fernsehen, ich weiß noch, meine Frau arbeitet beim Fernsehen und die kam abends mal nach Hause, heute habe ich eine tolle Nachrichtensendung gemacht und am nächsten Tag kam sie nach Hause, meine Nachrichtensendung gestern war doch nicht so toll, weil sie die Quote gesehen hat. Und genauso wie das da ist, dass wir können eine gute Sache, eine gute Geschichte machen und wenn die nicht geklickt wird, ist die gute Geschichte einfach eine schlechte Geschichte. Und das sind jetzt so die neuen Economics, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben und das ist auf der einen Seite auch gut, weil wir eben am Kunden nah dran schreiben, aber auf der anderen Seite eben auch schlecht.
Ja, naja, ich glaube vor allem, dass sich die gedruckten Zeitungen damit ein Stück weit auch selber das Wasser abgraben, weil natürlich eine gedruckte Zeitung nach ganz anderen Prinzipien funktioniert als das Netz. Das ist immer verführerisch zu sagen, das wird im Netz so und so viel tausendmal geklickt, aber es ist ja zum einen, ist es eine andere Zielgruppe, es sind ja, also die Leute haben ja nicht so eine enge Bindung an diese eine Zeitung, das sind sozusagen Leute, die überall mal da rumgucken. Also schon dadurch ist die Themenpräferenz natürlich eine andere. Und dann erwarten aber auch die identischen Leute, die im Netz gucken und in die Zeitung gucken, natürlich auch in der Zeitung was anderes. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass die meisten Leute, die sich regelmäßig aus Internet und Fernsehen über die aktuellen Nachrichten informieren, die Seite 1 der Tageszeitung in der Regel gar nicht mehr angucken. Also die gucken gleich, was ist irgendwie das große Seite 3-Stück, was sind die Kommentare und so weiter und so fort, gibt es im Filter.
Was ja auch als Zukunft...
Also wir machen uns dann sozusagen ganz viele Gedanken, womit machen wir auf und das ist
was
das
auch Stück, als Zukunft der Tageszeitungen gesehen wird, dass sie Magazine
haben. Ja, eben, genau. Aber es ist natürlich so eine, was heißt Magaziniger? Wir machen natürlich auch als Magazinstücke nur noch die Themen und die Zugänge und die Überschriften, die auch im Netz gut geklickt werden, ohne uns zu überlegen, ob die Erwartung an eine Zeitung vielleicht doch noch eine andere ist, die einen vielleicht auch mal mit Sachen überrascht, die man nicht gezielt suchen würde anderswo zum Beispiel.
Ich meine, es ist letztlich auch eine Frage, was für eine Zeitung, was für eine Zielgruppe und ich meine, die finden ihr Publikum und das verändert sich und natürlich, es gehen Qualitätszeitungen ein, es gehen aber auch Trash-Zeitungen ein, also es gibt keine, glaube ich, keine allgemeine Antwort dazu. Aber was ich noch zum anderen sagen wollte, ja, es stimmt, die Krise ändert sich nicht und wird vielleicht dadurch langweilig, aber sie ist deswegen nicht narrationsfrei und sie hat die Elemente und die gilt es, glaube ich, durchaus aufzugreifen und gelegentlich daran zu erinnern. Es gibt Leute, die profitieren davon. Ich meine nicht, dass das jetzt neu wäre, aber das kann man ja in Varianten erzählen. Also es gibt ja diesen Ethnologen, der festgestellt hat, dass im Grunde alle Märchen und Sagen und so weiter ganz bestimmte Strukturen haben. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, russischer sozusagen Volkskundler war das. Und da gibt es eben den Helden und den Schurken und so weiter. Und die gibt es ja tatsächlich. Ja. Es gibt ja auch in den jetzigen Krisen, ob das jetzt Griechenland ist oder Italien oder Hedgefonds oder Mortgage oder so, es gibt die Leute, die profitieren und die verlieren. Und es gibt... jetzt sage ich subjektiv, also ich mag zum Beispiel die Kommentare von Paul Krugman oder Krugman, der ist ein Liberaler, ja, der ist ein Anti-Neoliberaler, also ein Liberaler jetzt im amerikanisch-politischen Sinne, sozusagen ein Linker, würde man hier sagen. Ja, und der macht immer wieder auf diese Sachen aufmerksam. Der ist übrigens auch sehr, sehr populär in sein, also der wird gelesen.
Ja, aber das ist ja, Paul Krugman ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sich durch die Blogs, also Paul Krugman ist ein Nobelpreisträger für Ökonomie, der in der New York Times einen Blog hat und der wird natürlich tatsächlich weltweit gelesen und wenn man die Kommentare da anguckt, dann wird das eben auch weltweit kommentiert und worauf er dann ja wieder reagiert und das zeigt natürlich, das hatte ich ja sozusagen als Punkt 1 kritisiert, dass es eigentlich keine europäische Öffentlichkeit gibt. Sondern bisher nur eine nationale und das wird eigentlich durch diese Blogs tatsächlich verändert und vielleicht aufgebrochen. Ansonsten, es stimmt, es gibt Profiteure, aber das Problem in der Eurokrise ist ja, dass die wenigen Profiteure, die auszumachen sind, beispielsweise Hedgefonds, nur sozusagen einen kleinen Teil des Problems darstellen. Um das jetzt mal bei Griechenland zu sagen, also Griechenland hat eine Staatsschuld von 350 Milliarden Euro, da wird nochmal ein Schuldenschnitt fällig. Die Hedgefonds, soweit man das weiß, haben vielleicht 160 Millionen an Gewinn gemacht mit Griechenland. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, 160 Millionen sind auch Geld und das ist auch ärgerlich, aber im Vergleich zu den 350 Milliarden, die das Problem darstellen, ist es natürlich ein bisschen verzerrend, jetzt immer auf die Hedgefonds zu gucken. Aber genau das passiert. Ich glaube, viele Leute haben in Deutschland das Gefühl, ja, wenn es die Hedgefonds nicht gäbe, dann wären die Griechen irgendwie auch ohne Probleme, nicht?
Nein, es gibt natürlich auch die deutschen Exporte nach Griechenland zum Beispiel. Die sind wahrscheinlich höher als 160 Millionen.
Ja, da haben Sie völlig recht. Aber wenn Sie dann sagen, ja, hier die deutschen Exporteure, was genau stimmt, wer ist das? Dann ist das schon wieder mit das ganze Land, nicht?
Ein kurzer Punkt noch, das kam mir gerade eben auch mit den Blogs. Ich glaube, die unsere Macht als Medien wird auch dadurch beschränkt, dass doch sehr, sehr viele Leser im Grunde, der Verdacht drängt sich mir immer stärker auf, im Grunde in den Zeitungen auch nur das lesen wollen, was sie selber meinen. Und das fällt mir auch, also wenn man sozusagen einen Text schreibt, in dem man eher so ein bisschen mit dem Florett argumentiert und nicht mit dem ganz großen Holzhammer, ist man immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich so ein Text verstanden werden kann hinterher, also an den Leserreaktionen und dass dann jeder seine eigene Meinung da sozusagen rein interpretiert hat.
Wir sind leider schon am Ende. Und es gilt, wie so oft jetzt bei dieser Konferenz, auch für diese Runde, dass man am Ende das Gefühl hat, das wäre ein spannendes Thema, um es weiter zu verfolgen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren. Wir müssen kurz umbauen und dann kommen wir zum Abschlussvortrag von Marcel Hennaff. Herzlichen Dank auch ans Publikum.
Zum Abschluss dieser vielen anregenden Vorträge und Diskussionen freuen wir uns nun,